Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich bin Tina Hüttel und so viel kann ich heute schon mal verraten. In der Weltzeit wird heute gefeiert und gegessen. Und zwar sogar im Studio. Meine Kollegin Ellen Hering ist mit mir und sie hat ein mexikanisches Chilihuhn mit Schokosoße mitgebracht.
Genau.
Vielen Dank dafür.
Wir probieren es gleich.
Es duftet etwas scharf in der Nase, Schokolade eher dezent. Es sieht nicht ganz so schön aus, wie es vielleicht riecht. Es ist so ein bisschen eine schwarze, zähflüssige Soße, in der Hühnchenteile gekocht werden, nehme ich an. Was ist denn das für ein Gericht, Ellen?
Das ist Mole und Mole wird zu allen Festen in Mexiko gegessen. Also Weihnachten mal ausgenommen, gibt's auch, aber ist nicht so traditionell. Weihnachten wird dann eher Pute gegessen oder auch Bacalao. Aber Mole wird zum Geburtstag, zu Taufen, zu irgendwelchen Volksfesten, wenn wieder ein Heiliger gefeiert wird, gibt's Molle. Und die Molle macht man eben mit Huhn oder mit Truthahn.
Feste feiern und essen, das hat, egal wo man auf der Weltkarte hinschaut, schon immer zusammengehört. Was allerdings für Bräuche und Symbole und auch Rituale dazu gehören und welche traditionellen Gerichte man an Festtagen auftischt, das ist so verschieden wie die Kulturen selbst. In Mexiko, haben wir gerade gehört, gibt es also Hühner an Feiertagen, denen geht es da an den Kragen. In Kenia sind es eher die Ziegen. Während bei uns interessanterweise die Mittelschicht ja eher weniger Fleisch inzwischen isst oder den Konsum reduziert, ist es da noch ein bisschen andersrum. Wer hier Fleisch und vor allem Ziege auftischt, zeigt, dass er es geschafft hat. Und dementsprechend klettern auch die Preise für Ziegen an den Feiertagen in die Höhe. Unsere Korrespondentin Karin Bensch berichtet.
In Kenia wird zum Weihnachtsfest nicht der Kamin, sondern der Grill angeworfen. Der Himmel ist knallblau, die Temperaturen liegen um die 30 Grad. Dazu blinken bunte LED-Lichter auf dem Plastikweihnachtsbaum. Lawrence ist ein junger Kenianer, der gutes Essen liebt und sehr gerne kocht. In der jüngeren Generation ist Kochen eben nicht mehr ausschließlich Frauensache. Was isst man in Kenia an Festtagen? Lawrence muss nicht lange überlegen. Zwei Worte sagen alles.
Nyama choma
heißt gegrilltes Fleisch. Viele Kenianer sind davon überzeugt, dass es ihrem Körper Kraft gibt. In der afrikanischen Kultur ist es Tradition, dass bei großen Festen ordentlich Fleisch aufgetischt wird. Und das am liebsten knusprig gegrillt, erzählt Lawrence. Nyama choma, das kann gegrilltes Rindfleisch sein. Für besondere Feierlichkeiten wie Weihnachten oder Hochzeiten muss aber geröstetes Ziegenfleisch her. Denn das hat einen kräftigeren Geschmack als Rindfleisch, sagt der junge Kenianer.
Basically I prefer goat, which has somehow more flavor and it has a different character than beef.
Fleisch ist in Kenia in gewisser Weise auch ein Statussymbol. Denn nicht jeder hier kann es sich leisten. Wer regelmäßig Nyama Choma isst, zeigt, dass er mindestens zur aufstrebenden Mittelschicht gehört. Doch was wäre ein Festessen ohne die Beilagen? In Kenia gehört unbedingt Pilau dazu. Ursprünglich ein orientalisches Reisgericht, das die Araber mitbrachten, die einst an Kenias Küsten landeten.
It has some vegetable in it.
Pilau wird aus Reis, Zwiebeln und Brühe zubereitet. Da ist Gemüse drin, es kann auch Fleisch mit rein und arabische Gewürze, verrät Hobbykoch Lawrence. Eine andere beliebte Beilage ist Chapati, ein flacher Fladen, der aus Weizenmehl, Wasser, Salz und etwas Zucker zusammengerührt wird. Der sämige Teig wird dann wie ein Pfannkuchen auf einer heißen Platte oder in der Pfanne zubereitet. Zum perfekten kenianischen Feiertagsessen fehlt noch etwas Frisches. Sehr beliebt ist Kachumbari, ein Salat aus feinen Tomatenscheiben, dünnen Zwiebelringen, Korianderblättchen und Chilistückchen, verfeinert mit etwas Zitronensaft. Gegessen wird traditionell mit den Fingern.
Christmas is a time of giving, a time of laughter and joy.
Wenn Lawrence übers Essen spricht, freut er sich noch mehr auf die Feiertage. Denn dann fährt er up country, ins Landesinnere. In Kenia ein beliebtes Wort, um zu sagen, dass man seine Familie und Verwandten besuchen fährt. Ich werde alle meine Brüder treffen, erzählt der junge Kenianer. Wir werden ein großes Festessen haben mit viel Fleisch und ein paar Drinks. Und es uns einfach gut gehen lassen.
Das war Karin Bensch über das Lieblingsgericht der Kenianer. Nyama Choma. Hier im Studio duftet schon das Chilihuhn mit Schokoladensoße, das wir auch gleich essen werden. Davor schauen wir aber noch mal nach Polen. Die Polen gelten ja auch als besonders feierfreudig. Und nicht nur das, sondern auch als Trinkfest. Wie ist das eigentlich in Mexiko? Gehört Alkohol wahrscheinlich auch unbedingt zum Feiern dazu?
Ja, doch, auf alle Fälle. Also die Mexikaner sind keine großen Weintrinker, aber es wird Bier getrunken, zwar so eiskaltes, leichtes Bier. Und dann natürlich Tequila. Und der wird auch gern schon zum Aperitif getrunken und dann auch danach. Also Tequila begleitet eigentlich so das Essen oder auch Mezcal. Und das Essen ist, also auch wie diese Mole, die hier steht, halt auch ein bisschen schwerer. Da sind ein Haufen Zutaten drin und unter anderem auch Schweineschmalz und so weiter. Also das ist hüftbildend.
Tequila in Mexiko und Wodka wahrscheinlich in Polen. Wir werden es gleich hören. Gut, für die Polen im Land gibt es genügend Feiertage wie Weihnachten, Ostern, Allerheiligen, kirchliche also. Legendär ist aber die polnische Hochzeit. Sie ist die kulinarische Leistungsschau schlechthin, wie Margarete Wohlan festgestellt hat.
Ein Geräusch, das typisch ist für ein polnisches Fest. Gleichgültig ob Taufe, Weihnachten, runder Geburtstag oder Hochzeit. Das Schlürfen des Rosos. Die polnische Hühnersuppe ist Pflicht.
Die Hühnersuppe ist das Gericht, mit der bei uns alle Feste beginnen. Wir machen sie traditionell polnisch. Das heißt, die Nudeln sind selbstgemacht, Möhren, Porree noch knackig und mehrere Fleischsorten, nicht nur Huhn. Dann ist sie typisch und echt.
Und sie öffnet den Magen für alles, was da noch kommt. Denn die traditionelle Küche ist deftig und fett. Das lieben die Polen, weiß Magdalena Heuker. Sie organisiert seit 4 Jahren alle Feste im Hotel Horda am Rande der polnischen Kleinstadt Subice und kann die beliebtesten Gerichte wie im Schlaf aufsagen.
Bardzo często pytają goście o bigos, o zupę gulaszową, o żurek.
Bigos wird sehr oft gewünscht, dann Gulaschsuppe, żurek, die saure Mehlsuppe, geschnittenes Rindfleisch, Piroggen, auch schlesische Klöße, heiß begehrt, ob Kommunion oder Hochzeit und dazu Rouladen mit Soße. Hinzu kommen Schmalz, saure Gurken, geräucherter Schinken. Das steht immer auf den Tischen. Wir haben kein Buffet. Alles soll griffbereit sein, wenn einem danach ist.
Die Zubereitung beginnt schon Tage vorher, denn beispielsweise Bigos, eine Art Krauteintopf, muss 3 Tage ziehen, damit er richtig gut wird. Und um den zu verdauen, braucht es Alkohol.
No, zazwyczaj Wódka. To jest po prostu taki najważniejszy.
Typisch ist ein guter Wodka, der hat Priorität. Und zwar ein klarer, nicht vermanscht mit Saft oder so. Kein Bier. Eventuell kommen noch Whisky und Wein dazu.
Ewentualnie Whisky, Wino.
Das Fest der Feste in Polen ist die Hochzeitsfeier. Nicht nur, weil dort alle, wirklich alle traditionellen Speisen gegessen und der Wodka eimerweise getrunken wird, sondern weil dort auch alles, was Feste feiern auf Polnisch noch beinhaltet, exzessiv durchgespielt wird. Vom Brauch, dem Brautpaar Salz, Brot und Wodka zu reichen, bis hin zur Musik. Ein typisches Lied dabei: 100 sollen sie werden.
Wir danken euch und bitten nun alle zu Tisch.
Das ist einer der zentralen Sätze des Brautpaares an die Gäste. Auch wenn viel getanzt, getrunken und gelacht wird, wer nicht aufhört, dass sich die Tische biegen, ist verpönt.
Bei uns beginnen die Hochzeitsfeiern so gegen 15, 16 Uhr. Dann wird erstmal ausgiebig gegessen, bis ca. 19 Uhr. Und danach fängt die Party an, von Polonesen bis hin zu Trinkspielen. Zwischendurch wird immer wieder nachgereicht, Schnittchen, aber auch Heißes. Natürlich die mehrstöckige Hochzeitstorte. Aber das Beste von allem ist in der Nacht der Barszcz. aus frisch gekochten roten Beeten. Dazu selbstgemachte Kroketten, gefüllt mit Pilzen und Sauerkraut. Ich liebe das. Wenn man die ersten Tanzrunden hinter sich hat, dazu noch einiges an Wodka-Intus, dann ist dieser pikant bis scharfe Barszcz mit Kroketten einfach toll.
Für die Hochzeitsfeiern werden Kredite aufgenommen, an denen meistens die Eltern Jahre abbezahlen. Doch je höher die Schulden, desto beständiger die Ehe, heißt es.
Nachdem wir jetzt also von Tischen, die sich biegen, gehört haben und viel übers Essen geredet haben, würde ich sagen, wir probieren jetzt mal das Huhn. Also netterweise haben wir hier einen kleinen, schön angerichteten Teller mit ein paar, was sind das?
Mais? Das sind so frittierte Maisfladen.
Ah ja, okay.
Also Chips. Ich kenne es ja schon, probier mal.
Gut, ich lade jetzt mal die.
Mal. Ja, ja, ich bin mal gespannt.
Wow. Da kommt also jetzt die Schokolade, die man nicht so riecht, schmeckt man so richtig dieses süße, dunkle im Mund. Jetzt kommt die Schärfe.
Ja, da sind ja verschiedene Chili-Sorten drin.
Aha.
Also das sind getrocknete Chilis, die wir jetzt hier gar nicht in der Form kriegen. Und ansonsten auch eine unglaubliche Menge an Zutaten, verschiedene Nüsse, Mandeln, Erdnüsse, Kräuter, also unterschiedlichste Dinge. Und da das eben auch entsprechend aufwendig ist zuzubereiten, gibt es Molle auf dem Markt. Die gibt es sogar im Supermarkt.
Ach, du hast die jetzt gar nicht selbst gemacht?
Nein, die habe ich nicht selbst gemacht und ich habe auch nicht vor, das jemals in meinem Leben selbst zu machen. Die habe ich aus Mexiko mal mitgebracht. Das ist eine Paste.
Aha, okay. Mhm.
Also kein Pulver, es ist eine Paste und die machen eben Leute tatsächlich dann, weil das so aufwendig ist.
Und ich nehme an, da gibt es wahrscheinlich auch ganz verschiedene Arten.
Da gibt es verschiedene, je nach Region. Die bekannteste ist die Mole Negro aus Oaxaca.
Und die essen wir jetzt auch gerade?
Nee, wir essen jetzt die Mole Poblano. Die ist aus Puebla. Ich habe die vor einiger Zeit mitgebracht und die hat keine Kennzeichnung oder so, sondern die kauft man auf dem Markt und dann. Also,
kriegt man so ein Tütchen dann?
Da kriegt man so ein Tütchen. Genau, je nachdem, halbes Kilo.
Mhm. Wie schmeckt das? Ich nehme an, da gibt es auch einen richtigen Wettbewerb, wer die beste Mole machen kann.
Absolut, das ist total wichtig dann. Und wenn man auch irgendwie jemand ausführen will, vielleicht mal die Schwiegermutter zum tollen Essen oder so, dann sucht die sich aus, welche Mole sie aus welcher Region gerne essen möchte.
Verstehe. Ist das eigentlich, sage ich jetzt mal, eine Küche, die vor der Zeit der Spanier in Mexiko schon beliebt war? Also eine indigene Küche?
Ja, das sind eigentlich solche Fusionsküchen, ne? Also die indigene Küche hat sich ja dann gemischt mit der kolonialen Küche. Und das sind eigentlich die besten Gerichte, muss man sagen. Also diese Gerichte, die indigene Wurzeln haben, die sind wirklich sehr lecker. Es gibt ja auch das mexikanische Tex-Mex, das ist was ganz anderes. Das gibt es im Norden, das ist eher so Fast-Food-mäßig. Aber das hier ist tatsächlich, also alles, was so viele Chili-Sorten und Nüsse und auch die vegetarischen Gerichte, die es auch viele gibt, denkt man oft nicht in Mexiko, ist aber so, die kommen eigentlich alle aus der vorkolonialen Küche.
Und gibt es jetzt bestimmte Rituale beim Essen? Also muss ich vorher etwas opfern oder kann ich das einfach jetzt so wegknabbern?
Nee, die Rituale gibt es in dem Sinne nicht. Also möglicherweise in indigenen Gesellschaften, weiß ich jetzt nicht genau. Ich kenne das aus indigenen Gesellschaften aus Bolivien sehr stark. Also Bolivien ist ja auch ein ganz stark indigen geprägtes Land. Da gibt man, wenn man was trinkt, zuerst einen Schluck, egal was man trinkt, der Pachamama, der Mutter Erde.
Ich trinke jetzt auch noch mal einen Schluck hier.
Genau, aber bitte nicht hier auf dem Boden.
Voller Symbolik steckt auch das Festtagsessen zum chinesischen Neujahr in Taiwan. Es ist das größte festliche Ereignis im Jahr und es ist strikt für die Familie reserviert. Und was es dabei speisemäßig und vielleicht auch, was das Trinken angeht, zu beachten gilt, damit das neue Jahr auch gut wird, das hat sich Katrin Erdmann in Taiwan angeschaut.
Ein einfaches Restaurant in Tainan an der Südwestküste Taiwans. Hier arbeitet Jay. Weihnachten und Silvester kocht er die gleichen Gerichte wie immer. Ganz anders ist es beim chinesischen Neujahr. Das nächste ist am 25. Januar. Am Vorabend kommt traditionell die ganze Familie zusammen, erzählt er. An dem Abend isst man sehr viele Speisen, die symbolische Bedeutung haben. Zum Beispiel isst man keine Gerichte mit zerhacktem Huhn oder kleingeschnittenem Fisch. Nur wenn die Speisen ganz sind, geht man davon aus, dass das kommende Jahr ein gutes wird, an dem alles glatt läuft. Ein festlich gedeckter Tisch gehört hingegen nicht zum Fest. Es gibt lange rote Spruchbänder aus Papier, die werden an die Wand gehängt. Auch Shi Jing kennt sich mit Weihnachtsessen nicht aus. Das sei eher etwas für junge Taiwaner, sagt die 68-Jährige, die gerade ein bisschen Obst als Opfergabe in einen Tempel bei Tainan gebracht hat. Die Traditionen zum chinesischen Neujahr kennt sie hingegen ganz genau. Ein ganzer Fisch muss unbedingt dabei sein. Dann noch Fleisch, grünes Gemüse und sehr viele Meeresfrüchte. Ein bisschen die edleren Sachen, die was hermachen. Außerdem ein großer Topf mit Suppe und Gyoza. Also Teigtaschen aus Fleisch. Und besonders wichtig, vom Fisch Kopf und Schwanz übrig lassen und nicht wie sonst üblich mitessen. Nur dann wird man auch im neuen Jahr etwas im Überfluss haben. Sie steht vor dem großen Fest immer stundenlang in der Küche. Ich koche alles selbst und dann kommen die Kinder und Enkel zum Essen. Mit Traditionen kennt sich Lily Chen bestens aus. Sie leitet mit ihrem Bruder in Taipeh in dritter Generation das Golden Formosa. Es ist immer brechend voll. Wer hier essen will, muss mindestens einen Monat vorher reservieren. Viele Gerichte haben sehr lustige Namen. Zum Beispiel der buddhistische Mönch springt über die Mauer. Sie erklärt, woher der Name kommt. Buddhistische Mönche sind ja Vegetarier. Und es geht darum, dass neben einem Tempel dann jemand dieses Gericht gekocht hat, die Mönche das gerochen haben und dann über die Mauer gehüpft sind, um etwas davon abzubekommen. Das kann man sich bestens vorstellen, denn das Feiertagsgericht enthält mehr als 10 edle Zutaten, sagt Lilly. Da kommen zum Beispiel teure Meeresfrüchte rein, wie Abalone und Jakobsmuscheln. Vom Schwein die Rippenstücke, Pilze und Esskastanien. Zum großen Festtagsmenü, das sich immer mehr Familien auch für zu Hause bestellen, gehört auch ein ganz bestimmter junger Bambus. Das ist der Makino-Bambus. Und warum Bambus? Die Halme sind ja optisch in mehrere Segmente unterteilt und die symbolisieren die Karriereleiter, die man nach oben klettert. Oder für die Gesundheit, wenn man krank ist, dass es einem dann schnell wieder besser geht. Ebenso wie ein frittiertes Gericht, denn um das zuzubereiten, braucht man ein starkes Feuer und das soll Glück symbolisieren. Starkes Feuer gibt es in der Küche des Golden Formosa an 3 Stationen. Traditionell wird mit Gas gekocht. Schnell schwenkt Bruder Erik gerade Gemüse im Wok, fügt gekonnt mit der Kelle Soßen hinzu, bevor er das Ganze auf einen panierten Fisch gleiten lässt. Dekoration spielt in der taiwanischen Küche keine große Rolle. Hier wird nichts fein geschnitzt. Höchstens mal 1-2 Koriander oder ein Bündel Petersilie dazugelegt. Für das Golden Formosa ist das Neujahrsfest die umsatzstärkste Zeit. Für manche Gerichte hat die Familie bis zu 5000 Vorbestellungen. Vom großen Menü mit 8 Gerichten verkauft sie maximal 200. Mehr sei nicht zu schaffen. Davon können bis zu 8 Personen essen und es kostet umgerechnet 230 Euro. Was immer zum Neujahrsfest dazugehört, Böller und die Farbe Rot. So, als würden Weihnachten und Silvester zusammenfallen. Es gibt so etwas wie ein Jahresendmonster. Das fürchtet sich vor Knallfröschen und der Farbe Rot. Deshalb lässt man Knallfrösche los und zieht rote Kleidung an, damit das Monster keine Chance hat und man unbeschadet ins neue Jahr kommt.
Das war Karin Erdmann aus Taiwan. Und so fremd und verschieden manche Bräuche und kulinarischen Traditionen auch anmuten erstmal, das Schöne am Essen ist doch, es verbindet und es zeigt uns bei allen Unterschieden, was wir gemeinsam haben und auch gemeinsam lieben. Das sieht man dieser Tage in Bethlehem, dem heiligen Ort schlechthin, wo klassisch palästinensische Gerichte traditionell auch bei den Christen zu Weihnachten aufgetischt werden, wie unser Israel-Korrespondent Tim Assmann erfahren hat.
We've dried them. They're still in season now, the real ones, the fresh ones. So we use Dead Sea Salt. There is one producer on the Dead Sea.
Fadi Katan hat 2 Schüsseln in der Hand. Eine mit Salz, eine mit getrockneten kleinen Zucchini. Das Salz kommt von einem palästinensischen Produzenten am Toten Meer, erzählt Fadi. Er ist stolz darauf, mit regionalen Produkten traditionelle Gerichte aus seiner Heimat zu kochen. Serviert wird im eigenen Restaurant, dem Fauda, in der Altstadt von Bethlehem. Kochen gelernt hat er unter anderem in Frankreich, nun ist er zurück. Die Zucchini trockneten 11 Tage in Salz, das dann abgebürstet wurde. Die Zucchini werden nun noch gekocht. Und dann können wir sie füllen, mit Reis und Gemüse oder Fleisch. Wir haben erst mal nur ein paar gemacht, aber ich denke, es wird ein Erfolg werden. Gefüllte Zucchini oder Weinblätter sind klassische palästinensische Gerichte, die man auch in der Weihnachtszeit in den Küchen christlicher Familien in Bethlehem findet. In der Stadt wird gleich 3-mal Weihnachten gefeiert. Zunächst vom 24. bis 26. Dezember von katholischen und lutheranischen Christen, dann Anfang Januar von den griechisch-orthodoxen und schließlich Mitte Januar von armenischen Christen. Die traditionellen Gerichte, sagt Fadi, sind die gleichen, zum Beispiel Kidra, das im Ofen gekocht wird.
We have a very traditional dish that's cooked in a pot and it's called Kidra. So it's rice.
Reis mit Lammfleisch, gewürzt mit etwas Safran, dazu ganze Kichererbsen. Gekocht wird es in einem Holzofen. Viele Familien bringen es am Tag vor dem Weihnachtsessen fertig im Topf zum Bäcker. Dort kommt es in den Ofen und wird von den jungen Männern der Familie dann abgeholt, kurz bevor sich alle zum Essen versammeln. Fadi holt nun eine große Schüssel aus dem Kühlschrank, darin eine braune Masse. Burbara ist der Nachtisch in Bethlehem in der Weihnachtszeit, besonders rund um das Fest der heiligen Barbara am 4. Dezember.
It's a highly symbolic dish. It's cooked wheat with.
Dieses Gericht hat große Symbolkraft. Es ist gekochtes Getreide mit etwas Fenchel und Anissamen, dazu Honig oder Zucker für die Süße. Benannt ist es nach der heiligen Barbara, erzählt Fadi Katan, einer Königstochter, die zum Christentum konvertierte, deshalb vor ihrem Vater flüchten musste und sich vor dessen Häschern in einem Getreidefeld versteckte.
And the wheat grew very tall to protect her from her father's soldiers. We have the wheat, we have the walnuts.
Fadi tut nun noch Walnüsse und Mandeln an die Burbara. Dazu ein paar Pistazien und dann noch, seine Spezialität, Rosenwasser. Burbara ist ein klassischer Nachtisch an Weihnachten. Weil sie momentan Saison haben, werden auch Granatäpfel für viele Gerichte verwendet.
Pomegranates are in season right now. For Christmas in every Palestinian family you will have pomegranates.
In jeder palästinensischen Familie findet man an Weihnachten Granatäpfel, an Salaten oder auch in Nachspeisen. Es gibt auch spezielle lokale Kuchen an Weihnachten.
Very local Christmas cake.
Viele der Gerichte werden mittlerweile auch in muslimischen Familien gekocht und an islamischen Feiertagen, dem Fastenbrechen im Ramadan oder dem Opferfest gegessen.
This is where I think our culinary tradition is fantastic because it joins.
Das finde ich das Tolle an unserer kulinarischen Tradition. Sie verbindet 2 verschiedene Religionen an ihren jeweiligen Feiertagen. Das ist die Magie des Essens.
You know, this is the magic of food.
Tim Aßmann aus einer Küche in Bethlehem. Bei uns im Studio ist das Schokohuhn schon einigermaßen aufgegessen und zerrupft. Ich bin auch satt. Ich würde sagen, den Rest verteilen wir in der Redaktion. Die freuen sich. Was gibt es denn bei euch traditionell zu Weihnachten zu Hause? Dein Mann ist ja Mexikaner. Macht ihr das?
Nee, also keine Molle. Bei uns gibt es traditionell Wildschwein, das mache ich. Aber dieses Jahr nicht. Dieses Jahr hat mein Mann gesagt, er macht eine Pute à la Frida Kahlo.
Aha.
Da sind irgendwie viele Trockenfrüchte dabei und auch die Innereien der Pute.
Sehr schön. Ich fahre einfach nach Hause zu meinen Eltern und lasse mich dort bekochen. Das macht mein Vater. Der macht allerdings immer ein ziemliches Geheimnis drumherum, was es gibt. Ich weiß es nicht.
Auch schön.
Ich verabschiede mich für heute. Mein Name ist Tina Hüttel und ich freue mich, wenn Sie unseren nächsten Weltzeit-Podcast folgen. Da geht es nämlich unter anderem um Jakarta, die Hauptstadt von Indonesien, die ganz langsam im Meer versinkt. Tschüss und bis bald.